Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, dem besten deutschen Fitness-Podcast der Welt. Der Podcast von Coaches für Coaches, Therapeuten und Therapeutinnen und alle, die wissen wollen, was wirklich zählt.
Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT Podcast. Schön, dass ihr hier seid. Schreibt mal in die Kommentare, ob Buttermilch mit Karottensaft, ob man das machen kann. Also nein.
Doch.
Braucht also man nicht, oder? Aber statt Buttermilch mit Karottensaft würde ich euch auch viel eher ein Glas Löwenanteil empfehlen.
Mit Buttermilch?
Mit Buttermilch.
Oder Karottensaft.
Der Sponsor dieser Folge, und nicht nur der Sponsor dieser Folge, sondern auch der Sponsor vom Mittagessen auf unseren Seminaren übrigens. Mit dem Code MTMT kriegt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Also wenn ihr was Gescheites zu essen braucht und wenig Zeit habt, schlagt zu.
Also die Rieseneimer, die wir gekocht haben, sind bis auf die letzte Bohne leer gefressen worden.
War fast zu wenig, aber ich glaube genau richtig am Ende. Und wir hatten tatsächlich am ersten Tag genau diese Kombo, African Bowl und Chipotle Chili.
Ist auch tatsächlich einfach eine sehr, sehr gute Kombination.
Ja.
Ja, weil ich finde, dass man isst ja dann beide Geschmäcker und keine...
Du vielleicht, ich habe immer keine Zeit zum Essen, ich vergesse es immer.
Keine Rausch neben der anderen ab, das ist ja oft so. Dann isst du sowas Starkes, Geschmackiges und dann isst du das Zweite. Und oft, wenn du halt den stärkeren Geschmack erwischt und dann beim Zweiten irgendwie so ein Abfall hast, einen Abfall, also nicht den Abfall in dem Produkt, sondern einen Abfall im Geschmack, so meine ich.
Okay, ja, verstanden.
Dann ist es irgendwie so frustrierend und auch schade dann so, aber bei den beiden gibt's das nicht.
Also Shoutout nochmal an Thilo, der hat mir nämlich die allerletzte Portion gesaved, weil er schon gemerkt hat, dass ich wieder vergesse zu essen in der Mittagspause am Samstag. Also wir hatten die dritte Ausgabe von Das Krafttraining der Zukunft jetzt am vergangenen Wochenende. Wie fandest du es denn so, Andi?
Herzergreifend. Phänomenal. Wunderschön.
Ja, ich auch. Shoutout an alle, die da waren. Das war irgendwie, ich weiß nicht, was los war, aber es war auch schon ein bisschen anders als die ersten beiden. So, wir sind da angekommen am Samstag und sonst ist es ja immer, man kommt zu so einem Seminar und dann ist man erstmal so ein bisschen schüchtern und so. Und dann dauert es ein bisschen, bis irgendwie die Gruppe so miteinander irgendwie warm wird und so. Aber das war gar nicht so jetzt am Wochenende. Weil am Samstag ging es direkt los und alle Leute haben irgendwie miteinander connected und so weiter. Das war echt geil. Also die Energie war...
Energy.
Die war einfach geil. Mhm. Das ganze Wochenende war sehr, sehr gut. Und die eine potenzielle Krise, die haben wir auch schnell abgewendet dann. Also es hätte fast kein Essen gegeben bei der Abendveranstaltung, weil uns da ein kleiner Fehler unterlaufen ist. Aber großartiges Krisenmanagement hat dazu geführt, dass die Teilnehmer davon eigentlich gar nichts mitbekommen haben.
Ja, man muss schon auch immer sagen.
Obwohl unser Catering für einen Monat danach bestellt war.
Ja, aber man muss auch einfach da wirklich den Hut ziehen vor der Coolness und dem ausgeatmeten Zustand des Herrn Thilo Petersdorf.
Absolut.
Das kann der Thilo einfach so gut, also wirklich, Shoutout Thilo, dass er einfach immer einen kühlen und klaren Kopf bewahrt und so Nichtigkeiten, die ja dann doch irgendwie wichtig sind, so dazustehen und eine Abendveranstaltung irgendwie zu haben, die man ja auch wirklich anpreist und einpreist, ja, in das ganze System, auf einmal mit leeren Händen dazustehen, aber nicht irgendwie total nervös und hibbelig zu werden, sondern ganz im Gegenteil. Eigentlich fast immer so, dass ich mir denke, so beide sein, ja, dass er das sowas fast mit Absicht macht, weil er die Aufgabe braucht, um, ja, wirklich. Also so,
sonst wäre es langweilig.
Sonst wäre es langweilig
für Challenge. Ihn.
Ja.
Das will ich ihm jetzt mal nicht unterstellen, dass das Absicht war.
Nein, natürlich.
Aber es war schon krass. Also ich bin da angekommen bei der Location für die Abendveranstaltung und Javan hat nur so gesagt, Javan der Barmann, Shoutout auch, so, ja, wir haben ein fettes Problem, wir haben kein Catering. Und ich dachte natürlich so, er will mich verarschen. Und dann habe ich gemerkt, er meint das Ernste, war ich gleich so, okay, fuck, was soll ich machen? Was müssen wir machen? Was müssen wir machen? Und er war nur so, na, wir kümmern uns eh schon drum,
passt. Take care of.
Ja. Und war auch so. Geil. Also keinerlei Krisen und einfach sehr, sehr viel positive Vibes, gutes Feedback. Auch sehr gut, dass wir das Feedback immer am Anfang vom, oder ist ja kein Feedback, sondern dass wir die Erwartungen am Anfang von jedem Tag irgendwie einholen und dann gerade am zweiten Tag Feedback für den ersten Tag und dann können wir auch immer direkt darauf reagieren, was wir, glaube ich, auch dann geschafft haben. Mhm. Also die Dinge dann auch direkt beachten konnten und umsetzen konnten, die wir da gehört haben von allen Teilnehmern. Mhm. Und jetzt saßen wir gerade beim Kaffee trinken und haben schon drüber geredet, wie wir das Seminar noch weiter verändern wollen, weil es sind ja noch 2 Seminare dieses Jahr. Also wir wollen es noch praxislastiger machen, ist jetzt am Ende rausgekommen. Wir wollen noch mehr Training reinbringen, obwohl es ja eh schon ein Praxisseminar ist, was obviously sehr praxislastig ist. Aber ja, es gibt trotzdem, also jedes Seminar ist ja wieder ein neues. Es entwickelt sich ja immer weiter. Verändern ja auch immer ein bisschen was. Und ich kann mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen mehr verändern, jetzt im Hinblick auf Runde 4 und Runde 5 für dieses Jahr. Habe ich Bock.
Ich denke, es ist notwendig. Also wir haben ja jetzt gerade am letzten Wochenende gesehen, dass unser Anspruch, gute, sinnstiftende, nach dem Motto Wissen, was wirklich zählt, Informationen zu vermitteln, da kann man halt irgendwie keine großen Abstriche machen. Und wir haben in der Vorbereitung auf diese Seminare natürlich immer den Anspruch, dass wir nicht nur Übungen raushauen, sondern auch die Bewegung hinter Übungen erklären und erklärbar machen. Und da haben wir gesehen, dass wir den zeitlichen Rahmen einfach nicht haben. Also um alles auf die Art und Weise uns zufriedenstellend irgendwie theoretisch zu vermitteln, da müssten wir eine andere Art von Seminar machen. Da müssten wir in Theorie komplex viel mehr gewichten, als wir es eigentlich können. Also wir haben einfach die zeitliche Kapazität dafür nicht. Deswegen ist das, was der Quiz gesagt hat, so wichtig, dass wir jetzt gerade zusammensaßen und dieses ganze Konstrukt immer und immer wieder überdenken und einfach sehen, wo müssen wir schrauben, damit es noch einen größeren Mehrwert für euch alle da draußen bietet, die dann da hoffentlich auch mal alle teilnehmen werden.
Ja, ich denke mal, es wird so mehr Spezialisierung geben, also dass wir eben sagen, okay, wenn es um Theorie geht, dann gibt es die MTMT-Methode bald. Und das Praxisseminar ist halt wirklich Praxis, Praxis, Praxis mit ein paar theoretischen Hintergründen, die du immer brauchen wirst. Aber vielleicht nicht mehr ganz so viel. Und wenn man dann eben sagt, so hey, mir ist die Theorie dahinter ein bisschen zu kurz gekommen, dafür haben wir ja auch die MTMT-Methode. Statt dass man immer versucht, quasi alles in ein Ding reinzuquetschen. Schwierig. Mhm. So wie im Training kann man auch nicht immer alles in einem Training machen. Aber du kannst, wenn du Bock hast, kannst du alles in einem Trainingszyklus unterbringen. Mhm. Ich weiß, Trainingsanalogie langweilig. Kochanalogie wäre viel besser gewesen.
Na, Training ist schon auch gut. Also da kann man auf jeden Fall auch super Analogien finden. Ja, also mir hat es total Spaß gemacht. Also ich fand's krass. Ich habe mich auch so in die Rolle des Konsumenten gebracht am Wochenende.
Ja, der Andi stand immer, obwohl er einer der Referenten ist, stand er immer in der letzten Reihe und hat mich da mal angeschaut. Ich saß vorne da an der Leinwand und dachte mir auch so, was macht der Typ da hinten? Wieso beobachtet er mich?
Und das war auf alle Fälle eine neue Erfahrung. Auch eine sehr wertvolle, weil ich so einfach eben mir anschauen konnte, wie die Gruppe so durch diese ganze Zeit navigiert, als die Gruppe dann irgendwie vergessen hat, dass ich quasi hinter ihnen stehe, war das dann auch nochmal viel besser, glaube ich. Am Anfang war es so ein bisschen gestelzt vielleicht. Ja, es war super. Shoutout auch an Tim, unseren aktuellen Praktikanten. Der hat auch eine glorreiche Performance hingelegt.
Gut performt, ja.
Und alle anderen, die dabei waren, auch. Also es ist ja immer ein Team-Effort, der letztendlich dann was erfolgreich macht. Und es war dieses Mal auch wieder so.
Shoutout Rob. Shoutout D. Und Wer fehlt noch? Basti logischerweise.
Basti E. Ja.
Und alle Teilnehmer. Ja, also meldet euch an für die letzten zwei Termine dieses Jahr. 13., 14., 7. und 23. und 24. 11. kommt nochmal das Krafttraining der Zukunft auf euch zu. Und was machen wir jetzt?
Weiß ich nicht.
Ein paar Fragen beantworten.
Ist es tatsächlich.
Oder hast du noch ein paar Learnings vom Wochenende?
Also, ich glaube, das Learning haben wir ja jetzt so oberflächlich schon irgendwie erklärt. Mein Learning ist tatsächlich wirklich, wie so oft, aber an diesem Wochenende war es so krass offensichtlich, dass es eine hohe Kunst ist, sich auf ein Niveau zu verständigen, das alle erreicht und alle da abholt, wo sie sind. Das ist schwer. Deswegen haben wir ja auch gesagt, dass wir das wahrscheinlich noch praxislastiger gestalten wollen. Und dass wir auch in der Kommunikation im Vorfeld wahrscheinlich die Schritte gehen müssen, dass wir ein gewisses Vorverständnis wahrscheinlich als taken for granted nehmen müssen. Und die Leute, die eben ein gewisses MTMT-Vorverständnis haben oder, will ich gar nicht MTMT sagen, vielleicht Bewegungsvorverständnis, dass die wahrscheinlich am Ende des Tages schon mehr profitieren werden als Leute, die das eben nicht haben. Aber, und das liegt an uns, dass wir quasi auch die gedankliche Schere zwischen diesen beiden Lagern nicht aufmachen, sondern sie einfach so bestehen lassen, wie sie nun mal eben sind.
Ja eben, das wird ja immer so sein. Und das ist ja auch ein Problem, was man, wenn man es noch praxislastiger macht, einfach dann dadurch umgehen kann am Ende. Mhm. Wobei ich auch finde, dass vom, ich sag mal, Verständnislevel die Gruppe extrem homogen war dieses Mal.
Nee, man muss ja
natürlich gibt es Ausreißer nach oben und nach unten quasi. Also ja. Leute, die halt super Nerds sind und sich schon sehr lange und auch selbst mit diesen Themen auch theoretisch auseinandersetzen und andere, die halt so sagen, so, ach so, die machen eigentlich irgendwie ganz cooles Zeug. Ich trainiere zum Beispiel selber gern. Also wir hatten auch ein paar, die überhaupt nicht arbeiten in der Branche, sondern einfach nur für sich selber und für ihr eigenes Training da waren.
Was ich so geil finde.
Super geil.
Ja.
Ich finde es, da habe ich auch drüber nachgedacht, alleine, dass man alleine zu so einem Seminar kommt, finde ich schon endkrass. Mhm. Also ich wäre da, gut, inzwischen vielleicht nicht mehr, aber so vor ein paar Jahren, als ich die ersten Male auf irgendwelchen Seminaren war, da hätte ich mich tatsächlich alleine, glaube ich, nicht hingetraut. Da hätte ich dann gefragt, hey, hier im Team, wer will mitgehen? Und wenn niemand mitgegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich zu Hause geblieben. Statt dann so awkward in so einer großen Gruppe irgendwie da rumzustehen. Also von daher, davor habe ich echt höchsten Respekt. Vor allem, wenn man nicht mal aus der Branche kommt, so, dann ist es ja wahrscheinlich potenziell noch schwieriger, dass du da auch mit anderen Leuten connectest und so weiter. Aber gut, es hat sich ja gezeigt, dass das absolut kein Problem war jetzt am Wochenende. Aber da haben alle miteinander connected. Und ich habe David Wack kennengelernt.
Stimmt, der war auch da.
Der war auf dem Seminar, von daher.
Shoutout Ingo.
Kann mir eigentlich nie wieder irgendwas passieren in meinem Leben. I met David Wack, I'm never going to fail. So geil.
Ja, wer hat es wirklich geglaubt? Der Basti halt, oder?
Der Erwan.
Der Erwan, genau. Ah, so lustig.
So gut.
Jetzt musst du aber schon noch mal erzählen, wie du halt den Erwan versucht hattest, hinters Licht zu führen.
Nee, ich bin halt einfach ernst geblieben. Ich habe gesagt, Dave, weißt du, was das Krasseste ist? David Wack ist hier auf unserem Seminar. Und er war es halt wirklich. Und ich bin halt einfach ernst geblieben und gesagt, ja. Und dann hat er, glaube ich, irgendwann, als der Ingo dann reinkam, verstanden, was ich meine.
Hast du mit dem Ingo da überhaupt proaktiv darüber gesprochen?
Nee, ich glaube nicht, tatsächlich.
Ja, Ingo, wenn du das jetzt hörst, du weißt es ja selber.
Du weißt es ja, ja. Auf jeden Fall.
Auch halt so, also by the way, ein super Dude von dem ganzen Wochenende.
Ja.
So.
Einige super Dudes und Dudettes. Ja.
Es war sehr schön, dass ihr alle da wart. Ja, ich freue mich schon auf die Sequels. Es wird toll.
Ja, und auch auf die nicht nur Weiterentwicklung von diesem Seminar, sondern die Frage, so was ist dann das nächste Praxisseminar? So, wie zieht man das auf? Auf welcher Grundlage, mit welchen Leuten und so weiter? Das sind natürlich auch Sachen. Also, dass man ein komplett neues Konzept für ein Seminar entwirft, Da haben wir jetzt natürlich die letzten Tage auch ein bisschen mehr drüber nachgedacht und drüber diskutiert. Natürlich triggert das dann immer so Sachen und man kriegt neue Ideen, was man noch alles machen könnte und so weiter. Da sind wir eigentlich schon auch relativ konkret geworden.
Und das ist eigentlich auch das Feedback, was wir bekommen haben und das, was ich vorhin gesagt habe, wissen, was wirklich zählt. Wir wollen ja wirklich einen Mehrwert stiften für alle und nicht dieses Seminar als Selbstzweck machen, dass man halt das Seminar gemacht hat, sondern das ist ja genau der Punkt, warum wir uns dann im Nachgang so viel Gedanken darüber machen, was können wir noch besser machen, damit einfach halt mehr, ja, Mehrwert gestiftet wird.
Ja, also wir lernen immer verdammt viel.
Total.
So für das, wie wir uns dann auch weiterentwickeln und wie wir weitermachen. Da liefert es krass viel Input, so ein Wochenende.
Ja.
Inklusive halt diese ganzen, also diese ganzen Menschen liefern halt krass, krass viel Input einfach. Ach ja, schön. Wollen wir noch ein paar Fragen beantworten?
Mhm.
Machen wir noch ein bisschen Q&A.
Das ist ja das letzte Podcast für jetzt eine geraume Zeit, wo ich halt wirklich live mit dir hier sitzen werde.
Stimmt, ja. Stimmt, das habe ich auch gar nicht gesagt.
Stimmt.
Was machst denn du? Wieso ist denn das das letzte Mal?
Ich gehe dann in Rente, meinem Alter entsprechend, und komme aus meinem Rentnerurlaub dann immer wieder mal zurück. Und dann werden wir auch gemeinsam sprechen.
Also es wird weiter Podcast geben mit dem Andi, bloß dass er halt dann aus Thailand bzw. Portugal sich einwählt in den Podcast und ich muss leider hier bleiben.
Ja.
Aber stimmt, das ist tatsächlich die letzte Folge hier so live, wo wir uns gegenüber sitzen.
Nach Portugal bist du ja gleich geflogen, also das kannst du ja jederzeit machen.
Das stimmt, ja. Unser mobiles Podcast-Setup, daran arbeiten wir ja eh gerade.
Siehst du?
So, wenn wir jetzt dann auf Tour gehen, vielleicht komme ich dich auch besuchen. Schauen wir mal. Krass, ey.
Das wird schon.
Natürlich.
Ja, ihr kriegt das hin.
Es wird halt ungewohnt. So.
Ja.
Und ich mache mir natürlich Sorgen, einfach nur, ob du das technisch auch wirklich dann schaffst, wenn du so ganz alleine mit deinem Laptop irgendwo.
Meine Frau ist dabei, du musst dir also keine Gedanken machen.
Okay, gut.
Shoutout Hanna, vielen Dank jetzt schon für deinen Support.
Du Arme. Was soll ich denn jetzt hier draufklicken?
Oder vielleicht meine Kinder können mir vielleicht helfen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich könnte das Zeug auch schon besser bedienen.
Okay, jetzt auch so frech zu sein.
Okay, ich höre schon auf. Soll ich dir ein paar Fragen stellen jetzt? Bist du bereit?
Ich, keine Ahnung.
Also wir haben, ihr wisst es ja inzwischen. Das ist der restliche Part dieser Folge. Gehen wir auf eure Fragen ein, die wir über unseren Newsletter einholen, den ihr übrigens abonnieren solltet. Nicht nur, damit ihr Fragen stellen könnt, die im Podcast beantwortet werden, sondern auch für alle möglichen anderen Goodies. Special Content, den man nur da bekommt. Oder auch natürlich Rabatte, Early Access etc. etc.
Mhm.
Das kriegt man alles, wenn man den Newsletter abonniert hat. Okay, erste Frage. Wir gehen jetzt rein. Hiermit geht offiziell das Q&A los. Der Chris fragt dich.
Oh.
Hat der Andi einen Mentor, der ihn maßgeblich beeinflusst hat? Ich habe mir mal die kürzeste Frage rausgesucht, weil die meisten Fragen sind sehr ausführlich dieses Mal.
Puh. Weiß ich jetzt nicht. Also so, ich würde so ganz spontan Nein sagen. Ich spreche ja schon immer wieder darüber, über die Frau, also die Eigentümerin der Praxis, in der ich erst Praktikum gemacht habe, in meiner Studienzeit und dann da eben ja fast 10 Jahre verbracht habe. Ich glaube, dass die so rückblickend mir, die hat mich nicht gementort, aber ich glaube, ich hatte immer einen sehr, sehr gute Orientierungsmöglichkeit an dieser Person. Ich hatte da ja keinen Vergleich, also ich wusste ja nicht, was man sonst so macht. Da war ich ja 22, als ich da angefangen habe. Aber ich glaube, dass ich von der immer so eine sehr progressive Art mit Menschen umzugehen irgendwie so gesehen habe. Also ich hatte da nicht die Möglichkeit, mich mit der auszutauschen, so wie wir das machen jetzt so, zum Beispiel auf dem Podcast. Aber irgendwie halt dann doch, glaube ich. Also so die Orientierungsmöglichkeit an ihr, wie sie mit Menschen umgegangen ist und wie sie, ohne dass sie jemals das Wort irgendwie Selbstverantwortung ausgesprochen hat, mit allen ihren Patienten immer genauso umgegangen ist. Also so rückblickend. Und ich glaube, so das ist auf jeden Fall so eine grundsätzliche Färbung irgendwie auch gewesen. Ich glaube auch, dass ich da viel mitgebracht habe, irgendwie wahrscheinlich so, sehr wahrscheinlich, in meiner Person. Und ich glaube, dass das einfach eine gute Möglichkeit war, so das alles so herauszuarbeiten im Laufe der Jahre.
Also weil du sagst, so die hat dich nicht gementort, sie hat dich jetzt nicht proaktiv gementort, aber dann indirekt halt schon.
Ja,
oder
ja.
Was verstehst du unter einem Mentor? Oder wann hättest du jetzt gesagt?
Ja, ich verstehe unter einem Mentor schon irgendwie so, dass es eine Person ist, die sich einfach deiner annimmt und auch wirklich viel Kapazitäten dafür aufbringt. Und was ist so eigene Belange, die man ja auch irgendwann mal erstmal formulieren lernen muss, mit einem austauscht und vielleicht irgendwie einen auf der eigenen persönlichen Reise begleitet. Später war es bei mir dann so, dass ich, also ziemlich viel später, dass ich mir eben Menschen, Coaches geholt habe, die eben mein Leben begleitet haben und begleiten. Das ist ja ein fortlaufender Prozess, das ist ja nicht abgeschlossen. Das ist mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber es sind dann eher Leute, die keine Mentoren waren, sondern eher Leute, die ich auch dafür bezahlt habe.
Das macht sie ja nicht automatisch zu Nicht-Mentoren, weil du sie bezahlst, oder?
Verstehe ich nicht. Ist ja auch egal, also wie man
gut, wir müssen uns jetzt auch nicht drin verlieren, wie man einen Mentor definiert oder was ein Mentor von einem Coach unterscheidet.
Ja. Ich glaube auch so, das ist vielleicht nur interessant, so als Gedanke, das kommt mir jetzt gerade so, dass alle Menschen, mit denen ich irgendwie so zu tun hatte, waren auf eine gewisse Art und Weise wahrscheinlich irgendwie Mentoren in gewissen Facetten. Und ich habe mir halt von allen Menschen so das Beste herausgepickt, das Beste rausgezogen, was halt irgendwie für mich und meine Person wohl wichtig war. Glaube ich.
Also nein. Andi hatte keinen Mentor, der ihn maßgeblich beeinflusst hat. Aber auch ja.
Also nicht
mehrere, viele.
Ja, also nicht in dem, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort ist. Aber ich sage jetzt mal so, so ein Verhältnis, was wir beide haben, hatte ich mit keinem Menschen. Sowas hatte ich nicht. Ich glaube, da gab es auch gar keinen Raum dafür vielleicht. Also, oder anders formuliert, zu meinen Zeiten im Leos zum Beispiel hatte ich da niemanden, der mich irgendwie unter seine Fittiche genommen hat und mich da irgendwie weitergebracht hat.
Aber sowas ist ja klassischerweise dann, dass dein Chef quasi einfach automatisch auch dein Mentor ist, wenn er halt sehr daran interessiert ist, dich weiterzuentwickeln oder generell so seine Angestellten und so.
Ja.
Aber das gab es da nicht.
Nein, das gab es nicht. Ich denke so, die ganzen Weggabelungen, die vor mir standen, die habe ich sicherlich auch so bewältigt, vor allem auch in einer gewissen Zeit mit dem Thilo logischerweise, weil der Thilo und ich ja uns selbst vielleicht auch gegenseitig gementort haben, insofern als dass wir uns gar nicht proaktiv, sondern so unterbewusst immer aufgezeigt haben, so nach dem Motto, wir geben den Menschen mehr von dem, was wir nicht haben. Also es ist ja auch so ein Grund, warum sind der Thilo und ich überhaupt zueinander gekommen. Also wie haben wir
Weil uns, ihr so unterschiedlich seid, meinst du?
Weiß ich nicht. Wie haben wir uns gegenseitig in unser Leben gezogen? Also wie fand das statt, dieser Prozess? Und wir kannten uns ja auch schon eine gewisse Weile, bevor wir dann überhaupt so eng wurden. Also kannten im weitesten Sinne vom Sehen. Er war ja einen Jahrgang unter mir. Und als wir dann angefangen haben, uns für Statistik 2 vorzubereiten und so weiter, ist dann halt einfach eine Liebesgeschichte daraus entstanden.
Schaut auf Statistik 2.
Ja, ist so.
Also war es doch für was gut.
Ja.
Statistik.
Aber so diesen im klassischen Sinne, so vielleicht Bezug nehmend auf den Instagram-Post, den du vor ein paar Wochen oder Monaten gemacht hast, so eine klassische Funktion hatte ich bei keinem Menschen.
Okay. Keine Muten-Roschi-Funktion.
Nein.
Na gut, dann wisst ihr das jetzt auch. Nächste Frage, die Tami fragt. Hey ihr, mich würde interessieren, wie sinnvoll es ist, nur zweimal im Monat eine Personalstunde bei euch zu buchen. Hm. Ich wohne leider relativ weit weg von München, aber mich würde es so interessieren, bei euch mal zu trainieren und einfach ganz viel Content aufzusammeln. Also so Real-Life-Content dann quasi. Wie heißt denn das dann? Ist es Content?
Power-Ups.
Power-Ups, Erfahrungen. Mhm. Bin selber Physiotherapeutin und ihr stellt gerade alles um in meinem Kopf mit eurer Philosophie. Ist schön. Tolles Feedback übrigens. Mhm. Haben wir auch am Wochenende ein paar Mal bekommen. So.
Es waren ja auch 80% der Teilnehmer Physios.
Ja.
Auch
was crazy. Auch tief blicken lässt. Ja. Und also alleine der Fakt ist natürlich was, was uns zum Denken anregt.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall sinnvoll. Also nur zweimal im Monat eine Personal Training Session, das ist ja nicht nur, das ist ja schon sehr, sehr viel. Vor allem gehe ich davon aus, dass du auch selber was machst und trainierst. Und dementsprechend ist es natürlich absolut sinnvoll, dass du ab und zu mal vorbeikommst und wir schauen uns an, wie du dich bewegst, geben dir Input, den Input kannst du dann wieder umsetzen und dann kommst du zwei Wochen später und dann schaut man sich an, wie du es umgesetzt hast und dann gibt es was Neues, was du umsetzen kannst und so. Also tatsächlich, ich bin gerade im Prozess, dass ich meine praktische Arbeit im Personal Training eher auf solche Sessions umstelle. Mhm. Also ich habe immer noch meine Stammkunden, aber ich will mehr sowas machen. Also einfach so eben Input geben für Leute, die selber eh schon trainieren, weil die Leute, die Stammkunden, natürlich auch nicht alle, aber viele trainieren halt nicht selber auch noch, sondern denen ihr Training ist halt Personal Training bei MTMT. Aber das andere, das ist halt dementsprechend auch eine ganz andere Arbeit. Also für mich als Coach ist das eine ganz, ganz andere Arbeit, die mir total viel Spaß macht. Und dementsprechend würde ich sagen, ja, es ist super sinnvoll und ich würde das nur absolut streichen, weil zweimal im Monat ist schon relativ viel für einen Menschen, der eben schon die Verantwortung übernommen hat und die Selbstwirksamkeit hat und selber am Trainieren ist.
Ich denke auch, dass...
Total wertvoll.
Also, ich glaube, dass du dir Gedanken darüber machen musst, was willst du dann aus diesem Training rausziehen? Also, du schreibst es ja schon, du willst halt Power-Ups und Erfahrungen und so weiter. Ich würde dir vielleicht fast dazu raten, dass du dann gar nicht zum Personal-Training kommst, sondern dass du halt einen Mentorship bei uns machst und vielleicht mal 3 Tage am Stück, ja. Also wenn du davon schreibst, zweimal im Monat zu uns zu kommen, dann sind es zweimal für eine Stunde, ja, oder 1,5 Stunden, wenn man halt die Zeit ein bisschen nach oben schraubt. Und wenn du einen
1,5 sind es bei mir.
Wenn du einen Live-Mentorship machen würdest, dann hast du halt 3 Tage geballte Power-Ups, wo du wahrscheinlich dann Wochen/Monate davon zehren kannst und wo so viele Erfahrungen und Fragen aufkommen werden, die dann quasi beantwortet werden, eben genau durch die Menschen, mit denen du dich auseinandersetzen willst. Also da geht es dann viel mehr um alles, als um nur die Facette Training. Wenn natürlich nur Training für dich interessant ist, ausschließlich, dann kannst du auch zum reinen faktischen Personal Training kommen.
Ich hatte aber auch schon eine Personal Training Session mit Coaches, wo wir nur am Tisch saßen und geredet haben 1,5 Stunden
und natürlich
gar nicht auf die Trainingsfläche gegangen sind. Ja. Also,
aber ich denke mir halt so,
möglich.
Das ist natürlich auch immer eine Frage der Kapazitäten und zwar zeitlich wie finanziell. Aber ich denke mir halt, wenn ein Mensch anreist, also wenn du ja schreibst, dass du nicht im weitesten Sinne aus München kommst oder vielleicht gar nicht in Süddeutschland, dann würde ich einfach mal überlegen, wann du diese 3 Tage realisieren könntest oder auch 5. Wir haben auch viele Leute, die quasi eine ganze Woche zum Mentorship kommen. Und ich denke, dass du dann einfach so viel davon mitnehmen wirst, was dich einfach die nächsten Monate wahrscheinlich sehr, sehr positiv stimmen wird.
Okay, nächste Frage. Die Moni fragt, wie würdet ihr ein Gruppentraining mit Hobbysportlern nach der MTMT-Methode gestalten? Gerne ein Beispiel mit beliebigem Equipment und eins ohne bzw. mit wenig Equipment.
Equipment bedeutet ja immer, dass du eben logischerweise Zugriff auf Equipment hast. So.
Ah.
Ob jetzt in einem Fitnessstudio, in einer Turnhalle, in einem Lastenfahrrad, wo Matten, Kettlebells, Springseile, whatsoever drin liegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein bisschen kompliziert, das jetzt hier zu skizzieren. Da würde ich mir an sich eigentlich einen Plan aufmalen und verschiedene Stationen durchmachen. Ich glaube, dass für viele eine gewisse Aufteilung nach unserem Blueprint sehr sinnvoll wäre. Eben immer abhängig davon, was du für Equipment hast. Aber Blueprint bedeutet, dass du eine gewisse Kompetenzphase hast, also wo Leute, wo deine Teilnehmer vielleicht in einer Session eine neue Bewegung lernen, zum Beispiel. Oder auch runtergebrochen, vielleicht banaler, eine neue Übung lernen. So, im Hauptteil dann irgendwie halt natürlich Output generiert wird. Habe ich jetzt schon eine Übung genannt? Keine einzige, gell?
Nein.
Und dann vielleicht eben, je nach Situation, so zum Ende hin irgendwie noch kardiovaskulär, intervallartig die Leute belastet werden. Und jetzt kannst du das Ganze ja mit Übungen bestücken.
Naja, erstmal, ich finde so dieses, wie würden wir dieses Gruppentraining nach der MTMT-Methode gestalten, ist irgendwie komisch formuliert. Also da weiß ich gar nicht so genau, wie ich darauf antworten soll, weil die MTMT-Methode gibt dir ja nicht die Methode, wie du dann dein Training genau machst. Dementsprechend hast du ja, also wenn man das so nennen will, nach der MTMT-Methode gestalten, hast du ja immer noch alle Freiheiten. Das heißt, es beeinflusst vielleicht ein bisschen, wie du über Bewegen nachdenkst und eben welche Übungen du auswählst und warum du die Übungen auswählst. Mhm. Aber immer noch, also ja, ich würde erstmal ein Zirkeltraining machen mit einer Gruppe an Hobbysportlern, also verschiedene Stationen aufbauen. Dann, was du gesagt hast, vielleicht pro Session ein neues Bewegungsmuster oder halt eine neue Übung mal reinbringen. Und dann muss da halt trainiert werden. Und dann geht es gerade in so einem Setting, geht es halt einfach um Gaudi. Und da geht es darum, dass man keine komplizierten Übungen wählt, sondern halt Dinge, die Leute einfach gut umsetzen können. Also dementsprechend da jetzt auf einzelne Übungen eingehen, so ja, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall halt keine super komplizierten, anspruchsvollen Sachen wahrscheinlich mit so einer Gruppe. Also einfache Dinge, keine Ahnung, Liegestützen und Positionsarbeit im Sinne von irgendwie dynamische Bauchübungen und so weiter. Also halt, was man da halt so einbaut, und dann würde ich es natürlich gliedern nach einem sinnvollen, also halt einen sinnvollen Trainingsplan. Du hast ja schon gesagt, man muss halt, brauchst einen Plan, einen sinnvollen Trainingsplan schreiben für so ein Gruppentraining, also halt alle Bewegungsmuster irgendwie abdecken und bedienen, gerade wenn ich Equipment habe. Push, Pull, Hüftdominant, Kniedominant, Split Squat, beziehungsweise unilateral noch was mit reinbauen und vielleicht auch noch irgendwie ein paar Stationen, die einfach halt den Puls hochbringen. Also wenn man das irgendwie auf Zeit nimmt, dann kann man ja immer, kannst du eine Station Liegestützen machen und eine machst du reziprokes Rudern und dann machst du eine, wo je nach Equipment halt einfach so und so viel Kalorien auf dem Eco-Bike geballert werden oder so. Also dass man halt so einfach viel mit abdeckt, dass da einfach viel Bewegung passiert, viel Action passiert. Es liegt nahe, dass man Dinge dann verkompliziert, weil man viele biomechanische Hintergründe auf einmal weiß und so und vielleicht weiß, okay, so wäre es optimal, dass die Leute trainieren, aber
das ist in so einem Setting überhaupt gar nicht möglich. Weil ich meine, es kommt immer auf die Gruppenstärke an. Ja, wenn ich dich unterbreche, aber Thilo und ich hatten ja jahrelang ein ziemlich erfolgreiches eben Kurssystem.
Ja, eben dann. Also ich hab ja sowas noch nie gemacht. Du kannst ja mal beispielhaft
erzählen, ja, aber es ist wie ja, ich
das so gemacht habe. Aber ja das habe ich wahrscheinlich ja, gerade eh schon zusammengefasst.
Du hast es genauso zusammengefasst, wie es halt sein soll. Das ist eben, das ist ja auch kein Hexenwerk am Ende des Tages.
Also du hast und eben soll es nicht sein. Das ist, genau. Das ist mein Hauptpunkt hier.
Du hast die wichtigsten Sachen gesagt, glaube ich. Also es kommt auch immer darauf an. Für uns war es halt immer Gaudi und Community logischerweise. Dass du halt in der Gruppe irgendwie halt geile Action machst. Wir hatten immer 20 Kursteilnehmer, wir hatten 10 verschiedene Stationen, die waren aufgebaut in eben Unterkörper, Oberkörper, irgendwas Core-mäßiges, so wie es vor 15 Jahren bei uns hieß. Dann haben wir irgendwas Plyometrisches gemacht und dann irgendeine Agilitätsübung. So, das war damals unsere Aufteilung, so angelehnt so ein bisschen an Rugby-Conditioning, weil wir für eine Rugby-Firma dieses Konzept entwickelt haben. So, ja. Und am Ende des Tages ist es, glaube ich, so ein bisschen, sorry, wenn ich das so sage, aber für mich, das kannst du alles selber beantworten. Da gibt es ja auch kein richtig oder falsch. Das ist immer abhängig von, von der Kompetenz der Gruppe, von der Gruppenstärke und von dem, was du delivern willst.
Ja, und ich glaube, also wenn ich jetzt Equipment habe, also wirklich auch Gewichte und so ein Zeugs, dann ist natürlich der Fokus so ein bisschen mehr auf Output. Und wenn ich jetzt gar kein Equipment habe, dann würde ich wahrscheinlich den Fokus ein bisschen mehr auf Skills legen, also dass man halt wirklich Bewegungsskills trainiert, ja. Und da so ein paar Basics durchgeht. Also so, ich sag mal, einfach ein bisschen koordinativer arbeitet vielleicht, als eben so ein Output-getriebener Zirkel. Aber natürlich will ich auch ohne Equipment immer noch ein bisschen Output haben. So, die Leute müssen sich ja immer noch anstrengen. Wie gesagt, das Verhältnis verschiebt sich vielleicht nur so ein bisschen. Mhm. Weil da gibt es halt viele Sachen. Ich habe jetzt gerade einen Plan geschrieben für Basketballer für die Offseason, also den sollen dann eben oder generell Spielsportler eigentlich machen können in Vorbereitung auf eine Saison. Das sind alles Sachen, die absolut kein Equipment brauchen, und es gibt so viele total nützliche Dinge, an denen man arbeiten kann, also eben Bewegungsskills am Ende des Tages, und dafür brauchst du kein Equipment. Also das Verhältnis verschiebt sich vielleicht ein bisschen, aber in so einem Setting, so das Wichtigste ist erstmal, dass die Leute eine gute Zeit haben.
Ich denke, dass auch, wenn ich jetzt wieder darüber nachdenke, wie wir das damals gemacht haben, dass du dir auch darüber Gedanken machen musst, wie du das Ganze konzeptionell eben aufsetzt. Also ist es zeitdeterminiert? Also das sind solche Dinge, die, glaube ich, da maßgeblich wichtig sind. Also die Organisationsform, dass es für alle irgendwie auch einsehbar, ersichtlich ist. Vielleicht hast du einen Timer, was auch immer. Wir hatten damals sogar eine Musik produziert dazu, wo die Leute, die hatten 60 Sekunden Belastung und 30 Sekunden Pause dazwischen. Dann quasi nach Ablauf von 5 Stationen hatten sie 1,5 Minuten Pause und so weiter und so fort. Das sind alles solche Dinge, die musst du dir im Vorfeld überlegen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen Trial and Error, wenn du sowas noch nicht gemacht hast. Einfach um zu sehen, wie kannst du die Leute belasten. Auch abhängig von natürlich der Inhaltlichkeit, den Übungen etc.
Ja. Also kreativ werden, gerade in so einem Setting hat man alle Möglichkeiten, Sachen auszuprobieren und eben genau das zu machen.
Und es geht natürlich auch, das hatten wir auch, also nicht in der Form, aber das hatten wir auch in der Vergangenheit immer auch mit Frontaltraining, also dass du wirklich, wenn du das Equipment hast, ich sage jetzt einfach mal was, dass ich was gesagt habe, du hast eine Gruppe von 10 Leuten und hast 10-mal eine 10er Kettlebell, 10-mal eine 16er Kettlebell und 10-mal eine 24er zum Beispiel, dann kannst du natürlich auch stationär unterschiedlichste Übungen eben an einer Station durchmachen, im Frontalunterricht, wenn du so willst. Also alles abhängig natürlich von der Möglichkeit, die du hast. Aber einfach ein bisschen kreativ werden.
Let's go. Hey, du hast bestimmt schon von den MTMT Skill Meetings gehört. Was ist das Ganze überhaupt? Das sind unsere internen Fortbildungen, die wir jetzt seit Anfang 2020 machen. Inzwischen über 170 Folgen und fast jede Woche kommt eine neue dazu. Wenn du also Trainer bist oder Physio und dich für Themen wie Biomechanik, Bewegungstheorie, Kommunikation, Trainingsplanung interessierst, dann sind die Skill Meetings ein absoluter No-Brainer. Das ist der beste Deal im Fitness-Game. Für 9 € im Monat monatlich kündbar erhältst du Zugriff auf alle Videos. Wenn du also dein Verständnis und deine Arbeit und dein Training aufs nächste Level bringen willst, dann solltest du zuschlagen. Nächste Frage. Die Julia fragt: Hallo liebes MTMT-Team, ich bin ein totaler Fan von euch. Eure Skill-Meetings und euer Podcast sind das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin keine Personal-Trainerin, sondern einfach nur eine wissbegierige Gruppen-Fitness-Trainerin und Functional-Fitness-Trainerin. Wieso nur?
Ja. Das ist eigentlich der Hauptansatzpunkt der Frage. Das sollten wir eigentlich thematisieren, aber ja.
Könnt ihr noch mehr zu eurer Ausbildung verraten? Ist die für jeden oder welche Voraussetzungen gibt es? Ist es sinnvoll, vorher eine Personal-Trainer-Ausbildung zu machen? Wie lange geht diese? Ist sie nur online? Viele Grüße, Julia.
Also, ich muss da kurz einhaken, weil das ist natürlich ein Rant, den wir auf alle Fälle loswerden lassen müssen. So diese Differenzierung und hierarchische Anordnung, da scheißt der Hund drauf. Also wenn sich jetzt jemand Personal Trainer nennt oder Personal Trainerin und irgendwie denkt, dadurch automatisch qualifizierter zu sein als eine Gruppenfitnesslehrerin, dann hat man es nicht verstanden. Also das ist einfach ein Dünkel, den vielleicht Personal Trainer und Personal Trainerinnen mitbringen, weil sie denken so, das ist wertvoller. Einen Scheiß ist es. Es ist total unwichtig, wirklich. Ich gehe mal davon aus, wenn du sagst so, du bist Gruppenfitnesslehrerin oder was auch immer, dann hast du für mich bei Design so viel mehr Grundlage, eine gute Trainerin, eine gute Therapeutin, eine gute Personal Trainer, was auch immer, schreib da drauf, was du willst zu sein, als viele andere, die irgendwie theoretisch vielleicht eine Personal Trainings Ausbildung machen, aber keine Menschen sind. Also wenn du eine gute Gruppenfitnesslehrerin bist, du da draußen, dann hast du Bock auf die Sache, weil sonst würdest du dich da nicht hinstellen und mit 20, 30, mit wie vielen Leuten auch immer halt irgendwie eine geile Zeit verbringen. Und das kann man nur, wenn man da Bock drauf hat. Das kann man nur, wenn man Leute wirklich von A nach B bringen will. Und die Inhaltlichkeit, und jetzt komme ich zurück, zu lernen, wie man Menschen sinnstiftend begleitet, das kann man durch die MTMT-Methode lernen. Und die MTMT-Methode ist eine sehr intensive, sehr inhaltlich tiefschürfende Ausbildung, wo wir aber wirklich am Ende des Tages alles transportieren wollen, was wirklich zählt und auch wirklich in die praktische Anwendung bringen wollen. Ich stehe gerade kurz davor, auch meinen Beitrag dazu zu leisten, weil das darf ich, im Sinne von, dass ich eben so ein bisschen darüber spreche, was ich gerade versucht habe anzuschneiden. Also so die Grundlagen des Menschen. Und die brauchen wir alle, wenn wir gute Group-Fitness-Lehrer, Personal-Trainer, Yoga-Lehrer, Pilates-Lehrer, Physiotherapeuten, Osteopathen, alle Heilberufe sind Dienstleistungsberufe und dementsprechend müssen wir Interesse an unserem Gegenüber haben. Und das ist die Grundlage und da versuche ich so ein bisschen drüber zu sprechen.
Ach. Es wäre doch auch schön, wenn man das Ganze bündelt und halt einfach irgendwie sagt, man ist halt, keine Ahnung, man bräuchte so einen Begriff, der das halt alles vereint. Wir sind ja irgendwie alle dann Bewegungslehrer auf irgendeine Art
absolut.
Und Weise. Eben egal, was für ein System man jetzt verwendet oder in was für eine Richtung man sich bewegt. Alles, was du gerade aufgezählt hast, so das sollte, weil es sollte nicht nur alles Gleiche sein, sondern es ist alles das Gleiche. Wir arbeiten mit Menschen in Bewegung.
Absolut.
In verschiedenen Ausprägungen.
Wir sind Therapeuten, wir sind Grenzverschieber, wir sind was auch immer. Ist am Ende des Tages auch vollkommen wurscht, wie man das nennt. Aber ich denke, dass du, so wie du deine Frage formulierst, du hast so viel Grundlage, also das beurteile und bewerte ich jetzt mal von außen, just do it. Und welche Ausbildung, welche Personal Trainings Ausbildung solltest du machen? Ja, unsere. Das ist die beste, die du machen kannst.
Aber unsere ist keine Personal Trainer Ausbildung. Das muss ich da sagen. So, das war ja das Ziel, deswegen haben wir angefangen. Das ist nicht, du wirst von uns nicht zum Personal Trainer ausgebildet.
Nein.
Sondern es ist eine Weiterbildung eben für jeden, der mit Bewegung und mit Menschen arbeitet. Für jeden. Und auch hier wieder am Wochenende. Wir hatten eine Pilates-Lehrerin da. Wir hatten Leute da, die einfach nur selber trainieren. Wir hatten viele Physios da. Wir hatten auch Trainer da. Wir hatten einen Online-Coach da. Also weißt du, das ist ja genau das Ziel. Und wenn wir jetzt darauf kommen, wie die MTMT-Methode aufgebaut ist, das Ganze funktioniert prinzipienbasiert. Und das bedeutet, weil das macht Prinzipien aus, dass du sie auf jeden und alles anwenden kannst. Mhm. Und genau das ist der Punkt. Das ist nicht, du machst nicht diese Ausbildung und dann bist du Personal Trainer.
Ja, das ist so wichtig. Also so, das habe ich wahrscheinlich fälschlich irgendwie initiiert. Das ist ja genau das, um was es geht. Das ist ja auch der Grund, warum wir so vielen Leuten vor den Kopf stoßen oder keine zufriedenstellenden Antworten geben. Es gibt keine Personal Trainings Ausbildung, es gibt keine whatever Ausbildung. Es gibt halt einfach eben genau das, wir schaffen Grundlagen als Startpunkt für die Entwicklung von jedem, der diese Ausbildung macht.
Und ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel, weil es gibt ja Personal-Trainer-Ausbildungen, logischerweise, in dieser Branche. Und ich glaube, das, was du dann da lernst, ist halt auch viel so technisches, rechtliches Zeugs und sowas, was natürlich als selbstständiger Personal-Trainer auch wichtig ist, logischerweise, dass du so diese ganzen Elemente mit drin hast. Das ist sowas, das ist in unserer Ausbildung eben nicht drin, weil das würde eben bedeuten, die ist nur für Personal Trainer und wir zeigen dir, wie du als Personal Trainer selbstständig deine Rechnungen schreibst und so ein Zeug. Und das wäre nicht für jeden. Die Ausbildung ist aber für jeden und dementsprechend musst du davor eine Personal Trainer Ausbildung machen, auf gar keinen Fall, weil da lernst du wahrscheinlich viele Dinge, die für dich in deinem Kontext gar nicht unbedingt wichtig sind. Eben die angesprochenen Dinge, die ich zum Beispiel auch nie gelernt habe, by the way, weil ich hier festangestellt bin. Shoutout MTMT. Ich gehe die Frage nochmal kurz durch. Ist sie für jeden? Ja, sie ist für jeden, der sich der Bewegung und Training besser verstehen will. Und das bringt es am Ende auf den Punkt, dass wir Leute in diesen Bereichen weiterentwickeln und euch die Prinzipien geben, die Tools geben, einen besseren Job zu machen, egal ob ihr im Pilates arbeitet, Yoga, Krafttraining mit Powerliftern, mit Athleten, mit der normalen Allgemeinbevölkerung, egal ob ihr Physios seid, ob ihr Osteopathen seid und so weiter und so weiter. Und ich muss auch sagen, ich bin da sehr stolz drauf, dass wir in unseren Followern so unterschiedlichste Menschen haben und dass eben zu unseren Seminaren alle, die ich gerade angesprochen habe, zum Beispiel auch kommen. Das bestätigt, dass wir die Sache ganz gut machen, weil das ist das Ziel. Das Ziel ist nicht, dass wir irgendeine Trennung zwischen verschiedenen Lagern fördern und eben so einen auf, wir sind die Personal Trainer und das ist das Nonplusultra in der Fitnessbranche, weil es eben, der Andi hat es schon emotional genug gesagt, weil das absoluter Blödsinn ist. Kann man auch zur Frage davor connecten, also wie viel Impact du zum Beispiel, wenn du Gruppenfitness machst, auf Leute hast, weil du in einer Stunde vielleicht 20 Leute bewegst, versus ein Personal Trainer, der einen Menschen bewegt. Das eine ist nicht schlechter als das andere, es sind einfach verschiedene Kontexte.
Also es geht.
Also sie ist verdammt nochmal für jeden, der sich mit Training und Bewegung beschäftigt.
Ja, aber auch mit so einer Grundsätzlichkeit, was dieses Thema anbelangt. Also fast mit Menschsein, beziehungsweise auch fast mit so, was war die erste Frage, diese Mentorenfrage?
Ja.
Genau, also fast so Orientierungsfigur sein zu wollen für die Menschen, mit denen man arbeitet. Nicht nur, das sage ich jetzt mal mit Absicht so despektierlich, halt irgendjemand, der sich vorne hinstellt und einmal die Woche halt eine Gruppe von Leuten irgendwie bespaßt, ja, um sich zu bewegen, sondern es geht einfach darum, dass wir in dieser MTMT-Methode auch Werte vermitteln wollen, die für jeden heilenden Dienstleister essentiell sind.
Werte über Wissen.
Absolut. Werte über Wissen, definitiv. Also so die Grundsätzlichkeit, wie man mit Menschen agieren will. Die Grundsätzlichkeit, hier steht es so schön an der Tafel, wir fordern eine selbstwirksame und selbstverantwortliche Haltung und Einstellung fürs Leben. Und das fordern wir auch in der MTMT-Methode ab.
Word. Also nein, es ist nicht sinnvoll, vorher eine Personal-Trainer-Ausbildung zu machen. Wie lang geht die Ausbildung? Das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber die wird wahrscheinlich ein knappes halbes Jahr dauern quasi. Also wenn wir sie dann mal rausbringen. Und wenn sie dann ganz draußen ist, dann kommt es drauf an, wie schnell du das durcharbeitest. Also es ist viel Content und ich würde niemandem empfehlen, das quasi einfach nur am Stück einmal durchzuballern und einfach nur zu konsumieren, sondern ich würde auf jeden Fall empfehlen, das stückchenweise zu studieren, also nicht nur zu konsumieren, sondern zu studieren und dann das Gelernte erstmal sacken zu lassen, Dinge wieder auszuprobieren in der praktischen Arbeit, damit da halt diese klaffende Lücke zwischen Theorie und Praxis immer kleiner wird bei allen, die diese Methode machen. Aber auch da, der Andi hat es gerade eben gesagt, da setzen wir eigenverantwortliches Lernen in dem Fall absolut voraus.
Hm.
Das heißt, da gibt es ganz, ganz viele Inhalte und ganz, ganz viele Prinzipien, ganz, ganz viele Konzepte, die von uns kommen. Aber was du als Konsument damit anfängst, das ist nach wie vor deine Verantwortung.
Ja, voll. Und auch deine Motivation, weil ich habe gerade darüber nachgedacht.
Es ist deiner Motivation geschuldet.
Es ist deiner Motivation geschuldet und auch deinem Punkt im Leben geschuldet, will ich fast sagen. Also da, wo du wahrscheinlich so nach dem Motto, wir geben den Menschen mehr von dem, was er oder sie nicht hat, das wirst du wahrscheinlich auch durchs Studieren der MTMT-Methode erreichen. Also wahrscheinlich ist es so, dass man gewisse Kapitel durchschaut und auf einmal sagt so, hey, in der Season war doch das und das Thema, da muss ich nochmal zurückkommen, weil man jetzt dafür bereit ist, das zu empfangen.
Ja, also so war es in meiner eigenen Geschichte auch immer wieder, dass du irgendwie was ein bisschen besser verstehst und dann bist du so, jetzt macht das irgendwie mehr Sinn und dann gehst du zurück und liest nochmal irgendwie den Artikel oder keine Ahnung, schaust dir das Video nochmal an oder.
Ja, ist super. Also, ich will mich gar nicht da entschuldigen für meine Emotionalität, ganz im Gegenteil. Ich hoffe, ich stoße immer dadurch niemanden vom Kopf, vor allem dich nicht, der du diese gute Frage gestellt hast. Aber es ist einfach wichtig, dass wir anfangen, nicht hierarchisch zu denken mit irgendwelchen Labels, die ohnehin keine Aussage haben. Das ist einfach Schall und Rauch.
Genau, also gerade Personal Trainer bedeutet halt nichts.
Gar nichts. Label. Nichts.
Jeder kann sich Personal Trainer nennen, ist kein geschützter Begriff. Ja. Also sehr gute Frage, Julia. Aber wir haben dich jetzt schon zu Recht auch geschimpft für das Nur, was da drin steht.
So. Ja.
Das streichen wir jetzt mal alle ganz kurz.
Vor allem du in deinem Kopf.
Ja.
Du solltest stolz darauf sein und darauf schauen, eben, was der Quiz gerade gesagt hat, wie viele Leute du bewegst, auf welche Art und Weise. Und wenn du dann vielleicht den Anspruch hast, dass du eben Bewegung besser vermitteln lernen willst, dann ist die MTMT-Methode genau das Richtige für dich.
Ja. Und ja, sie ist nur online. Die Praxis auch da. Das müsst ihr selber machen. Auch da kriegt ihr Input von uns auf jeden Fall. Aber im eigenen Training Dinge anders machen, umsetzen, anwenden, das müsst ihr machen und natürlich dann auch das Ganze anwenden im Kontext eurer Arbeit. Egal, wie die aussieht.
Mhm.
Voraussetzungen ist auch immer so ein Ding, da würde ich schon noch mal kurz drüber reden. Also Voraussetzung ist erstmal eine Motivation, das hatten wir jetzt, glaube ich, schon, eine Motivation, besser zu werden, was zu lernen, logischerweise. Und jetzt so wissensmäßig, also ein gewisses Wissen über die Anatomie des Menschen ist zum Beispiel, das ist keine Voraussetzung, weil natürlich schulen wir das auch in der MTMT-Methode, aber es schadet nicht. Es schadet auch nicht, wenn du einen Anatomie-Atlas zu Hause hast, wo du dir immer mal wieder Sachen anschauen kannst und so weiter. Trotzdem habe ich das ganze Ding schon auch so designt, quasi mit dem Anspruch, dass jeder davon verdammt viel lernen kann, auch ohne dass derjenige eben schon so und so viele Jahre Trainer ist oder Sport studiert hat oder eine Physio-Ausbildung gemacht hat. Und ich glaube, das schaffen wir auch ganz gut mit der MTMT-Methode, ehrlich gesagt.
Mhm.
Weil ich das habe ich schon mal gesagt, oder nicht nur einmal wahrscheinlich, ich versetze mich immer in mein früheres Ich rein.
Mhm.
Und das bedingt ganz, ganz viel, was für Inhalte da vermittelt werden und wie sie vermittelt werden.
Mhm.
Und auch ich habe theoretisch super viel Vorwissen gehabt, nachdem ich Sport studiert habe. Praktisch sah das Ganze anders aus. So, ja, ich habe einmal mich irgendwie mit Anatomie beschäftigt, aber so richtig aufgepasst habe ich auch nicht wirklich in den ganzen Fächern. Also ja, ich habe einen Bachelor of Science in Sportwissenschaft, aber auch das.
Was heißt denn das schon?
Eben, das ist Schall und Rauch, das bedeutet nicht besonders viel in diesem Kontext.
Mhm.
Aber ja, wenn es eine Voraussetzung gibt, die eine, die mir da einfällt, ist so einfach Trainingserfahrung oder Erfahrung mit Bewegung ist natürlich sehr, sehr nützlich, weil dann hast du einen Referenzpunkt, von dem aus du quasi diese Inhalte immer, mit dem du die Inhalte abgleichen kannst, die wir da lernen, also eigenes Training, eigene Bewegung und vielleicht so ein bisschen Anatomie.
Ich würde noch ergänzen, wenn du von Voraussetzungen sprichst.
Gesunder Menschenverstand wäre auch eine gute Voraussetzung, ist mir gerade noch eingefallen.
Ich glaube, dass du schon sehr viele Voraussetzungen mitbringst, weil du würdest dir nicht Gedanken über das Konsumieren der MTMT-Methode machen, wenn du nicht diesen Podcast hören würdest, wenn du nicht schon irgendwie mit den Inhalten und der Art und Weise, wie wir Inhalte vermitteln, in Kontakt gekommen wärst.
Das steht hier übrigens auch drin, habe ich gerade noch, ist mir aufgefallen. Eure Skill-Meetings und euer Podcast, also das konsumiert sie beides eh schon.
Ja.
Also von daher ist der Cast schon bissen.
Der Cast ist schon bissen, also mehr Voraussetzungen kannst du gar nicht mitbringen. Weil ich denke, dass wir mehr als deutlich und zwar fortwährend zum Ausdruck bringen, dass wir eben selbstständige Denker und kritische Denker an unserer Seite haben wollen. Sonst wirst du diesen Podcast auch nicht hören. Sonst wirst du das Skill-Meeting nicht konsumieren. Also du bringst da sicherlich alle Voraussetzungen mit. Der Startpunkt, die Tiefe des Wissens, das ist sicherlich unterschiedlich. Aber die Motivation und das Verständnis von Werten und Überwerte, das ist wahrscheinlich relativ gleich.
cool. Nächste Frage. Sebastian fragt, wird ein bisschen länger die Frage. Erstmal will ich mich für euren geilen Content bedanken. Ihr habt mir bei einigen Sachen echt die Augen geöffnet. Danke dafür. Ich leide schon länger unter Schmerzen beim Sport und unter Belastung. Die Hauptproblemzonen sind die linke Schulter und das linke Schienbein. Die meisten meiner Gelenke sind sehr beweglich, obwohl ich mich nie dehne und viel sitze. Ich komme beim Beiten-Score auf 6 Punkte. In Klammern Hypermobil? Weißt du, was der Beiten-Score ist?
Never heard of her.
Same. Wie sollte ich vorgehen, um das langfristig in den Griff zu bekommen? Load Management und Progressive Overload? Ich finde es unglaublich schwer, die richtige Dosis an Belastung zu finden und tendiere dazu, die Schmerzen zu ignorieren und mich dann zu überlasten. Wie geht ihr bei Kunden mit zu viel Beweglichkeit in Kombination mit Schmerzen vor? Wohne leider im hohen Norden, würde sonst echt gerne bei euch trainieren. Eventuell seid ihr nördlich von Hamburg vernetzt und könnt mir jemanden empfehlen, am besten in der Region Flensburg. Also da fällt mir jetzt ganz spontan nur der Bürgermeister von Flensburg, Pascal Su, ein, aber wir können nochmal checken, weil wir haben tatsächlich ein paar Netzwerk, also, die da auch im Norden unterwegs sind.
Pauli ist mir natürlich spontan eingefallen, oder? Sitzt du auch in Hamburg?
In Hamburg, genau.
Ja, also die zu konsultieren wäre sicherlich auch eine gute Sache.
Der Max ist mir eingefallen, der ist auch da ganz oben irgendwo im Norden
aber also
unterwegs.
Nordwestlicher oder so, also, whatever. Also da gibt es schon ein paar.
Norden ist für uns ja auch Norden, das ist... Gestern, als wir mit dem Pascal telefoniert haben, Basti und ich erst drüber geredet, das ist so, ja, keine Ahnung, ob jetzt Flensburg oder Kiel oder Hamburg, das ist ja alles so 10 Kilometer voneinander weg. Und dann schaust du mal so auf die Kanne und so, ach so, das ist ja vielleicht doch alles gar nicht so nebeneinander, wie ich dachte.
Ja.
Okay, zur Frage, zur eigentlichen Frage.
Schwer. Immer in Ferndiagnose ist es immer schwer.
Sehr schwer. Aber wir können ja mal allgemein darauf eingehen, wie wir mit Leuten, die eben hypermobil sind, nenne ich es jetzt einfach mal. Das könnte man ja auch jetzt fragen, so, was bedeutet das eigentlich und so. Wie wir mit denen trainieren. Und egal, ob die jetzt Schmerzen haben oder nicht. Oder wir gehen nochmal einen Schritt zurück, weil du hast geschrieben, so wie sollte ich vorgehen, um das langfristig in den Griff zu bekommen? Load Management und Progressive Overload. Ja, so, darum dreht sich ganz, ganz viel. Load Management und Progressive Overload. Safe, dass du diese Dinge halt verstehst und dann dementsprechend richtig anwendest. Aber das ist halt leicht dahingesagt. Und dann kommen ganz viele individuelle Faktoren dazu, wie zum Beispiel deine Hypermobilität und deine speziellen individuellen Probleme. Und die formen natürlich diese Sachen. Und da ist es dann wieder also sehr schwer zu beantworten, hier Ferndiagnose und so. Aber ein besseres Verständnis über Grundprinzipien hilft natürlich auch für solche Fälle, weil das bedeutet ja, dass du individuell sowas wie Progressive Overload und Belastungsmanagement daneben anpassen kannst auf deine Gegebenheiten.
Das sind für mich natürlich nur Ableitungen, die halt logisch sind, so, sonst würdest du es wahrscheinlich nicht reinschreiben. Aber wir müssen uns natürlich anschauen, wie du dich bewegst. Das ist ja der Schlüssel zu allem.
Ja.
Also erstmal zu sehen, wie gehst du mit deiner vermeintlichen Hypermobilität, was auch immer das bedeutet am Ende des Tages, um. Und zwar in Stresssituationen, in Belastungssituationen. Also sprich, hast du motorische Kontrolle über deine vermeintliche Hypermobilität oder eben nicht? Wie ist deine Grundpositionierung? Wie ist die Stellung in deinem axialen Skelett und so weiter? Also hast du gute Positionen, wenn du trainierst, also wenn du Krafttraining machst? Also gut ist für mich eben gestackte Positionen und reduzierst vielleicht dementsprechend schon deine vermeintliche Hypermobilität oder kommt diese Hypermobilität zustande, indem du halt in Situationen X überhaupt keinen Stack hast und dementsprechend einfach deine angehängten Strukturen vermeintlich hypermobil sind, was du denkst oder was dieser Score dir als Ergebnis liefert.
Bei mir ist gerade so ein Gedanke gekommen, als du gesagt hast, ja, wir müssten uns halt anschauen, wie du dich bewegst. Und das ist jetzt so ein kleiner Rant, aber ich habe gestern mit jemandem geredet, die hat seit Jahren Knieprobleme und ich habe nur kurz so mit ihr, ich habe über Instagram mal geschrieben, und gestern habe ich eben mich kurz mit ihr unterhalten und habe dann auch so ein bisschen nachgefragt und so. Und ich finde es, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, faszinierend, wie das nicht klar sein kann. Also gerade wenn du einen Athleten hast, der irgendein Problem hast, und da rennen Leute vom einen Physio zum anderen Osteopathen, zum Arzt, zu dem, zu dem, zu dem. Und dann fragst du so, und wie viele von diesen Menschen haben sich denn angeschaut, wie du dich bewegst? Mhm. Ja, niemand. Die haben sich mein Knie angeschaut. Mhm. Die haben sich mein MRT-Bild angeschaut. Die haben vielleicht ein paar Tests gemacht, wo ich auf irgendeiner Liege lag oder so. Was passiert? Was ist hier los? Ja. Das ist so fucking unlogisch. Und das kriegen wir immer wieder. Und das kriege ich auch letztens bei einem Kunden bei mir im Personal Training. So, ja, ich habe das und das Problem. Wir müssen, irgendwann dann schaue ich mir, ja, ich schaue mir an, wie ich, habe ich gefragt, so, ja, hat sich schon mal irgendwer deinen Fuß angeschaut? Nö. Oder wie der sich bewegt? Nö. Hm. Aber ich war schon bei 36 verschiedenen Therapeuten und bei 36 verschiedenen Menschen, die irgendwas mit Gesundheit zu tun haben. So. Das ist crazy. Also es geht nicht in mein Hirn rein, dass dann solche Leute seit Jahren Probleme haben und noch nie ist jemand auf die Idee gekommen, sich anzuschauen, wie sich dieser Mensch tatsächlich bewegt.
Ja.
Das ist insane. Okay, Rant vorbei. Man könnte jetzt sehr, sehr technisch werden, weil solche Menschen, so hypermobile Menschen, die vermeintlich super viel Range of Motion haben, die sind meistens sehr, sehr gut darin, sich zu orientieren im Raum und sehr, sehr schlecht darin, relative Bewegungen zu finden. Also das ist dann auch so ein bisschen das Thema so, was passiert quasi in deinem axialen Skelett, in deinem Becken, in deinem Brustkorb, was die Grundlage ist für die Bewegung deiner Arme und Beine. Wie können diese Strukturen sich bewegen? Kannst du diese, ich sag mal, kleinen Bewegungen dieser Strukturen, passiert da was? Und bei solchen Leuten passiert da oft sehr, sehr wenig. Und dann dementsprechend sieht man irgendwelche riesigen Ranges of Motion in der Peripherie. Und nach außen sind diese Menschen sehr beweglich. Aber wenn man reinzoomen würde, dann sind diese Menschen wahrscheinlich das Gegenteil von beweglich. Mhm. Was natürlich erstmal keinen Sinn macht, weil wir stellen uns unter Beweglichkeit sowas vor wie, jemand kann einen Spagat. Wir denken anders über Beweglichkeit nach. Also halt faktischer, biomechanischer, reingezoomter quasi. Aber gut, das hilft jetzt vielleicht nicht so viel. Generell immer dieses, ja, alle müssen beweglicher werden und so weiter. Ich bin immer erstmal so, erstmal musst du die Range, die du hast, kontrollieren können. Mhm. Das kannst du offensichtlich nicht so gut. Das steckt ja so ein bisschen in der Frage drin. Ich habe auch so einen Kunden, zwei, bei denen reduziere ich aktiv Range of Motion in vielen Bewegungen. Also die schränke ich ein, denen gebe ich relativ viele Constraints, damit sie einfach eben motorische Kontrolle erstmal in einem kleineren Bereich lernen. Und dann vielleicht ist irgendwann das Ziel, dass sie ihre volle Range of Motion, was auch immer das bedeutet, dann auch gegen Widerstand benutzen und so. Ist mir aber dann, ehrlich gesagt, bei solchen Leuten gar nicht so wichtig. Sondern die will ich eigentlich eher einschränken. Und ihnen sehr, sehr viele Constraints, sehr, sehr viele Leitplanken geben, in denen sie sich dann bewegen, damit sie einfach Kontrolle lernen. Und eben, ich will jetzt gar nicht groß auf die Schmerzproblematik eingehen, weil so.
Noch schwerer.
Was soll ich jetzt darüber sagen?
Noch so multifaktoreller, ja, ja.
Genau, da kommt dann noch sehr, sehr viel dazu. Aber ja, wie geht ihr mal bei Kunden mit zu viel Beweglichkeit in Kombination mit Schmerzen vor? Ich schaue mir erstmal an, wo sind sie denn wirklich beweglich und wo sind sie nicht beweglich? Und dann dementsprechend arbeite ich an den Stellen, wo sie eigentlich gar nicht so beweglich sind, sprich so relative Bewegungen. Und dann geht es um Kontrolle, weil Kontrolle bedeutet am Ende des Tages auch Sicherheit für dein Nervensystem und das ist meistens reagieren Menschen gut drauf, wenn sie diese, und da rede ich nicht von einer bewussten Sicherheit, sondern von einer unterbewussten Sicherheit, wenn sie sicherer sind, dann ist es meistens ganz gut, auch bei Leuten, die Schmerzen haben. Auch sehr allgemein gesprochen, aber so funktioniert es halt irgendwie ganz grob.
Das ist zum Beispiel auch ein Punkt der Anschauung, den man in der MTMT-Methode lernt. Genau so darüber argumentieren zu können, was wir jetzt gerade gemacht haben. Gibt es noch was zu addieren?
Naja, ich meine, da steht drin so, ich finde es unglaublich schwer, die richtige Dosis an Belastung zu finden und tendiere dazu, die Schmerzen zu ignorieren und mich dann überzubelasten. Da schreibst du quasi, dass du dein Load-Management halt nicht gut im Griff hast. Ich glaube, oft will man halt da zu schnell zu viel. Das ist ja dann auch so, ja, Progressive Overload, ist wichtig. Aber was ist dein Einstiegspunkt, von dem aus du progressierst? Und wie progressierst du dann? Also wie klein sind quasi die Schritte der Progression? Und da ist dann halt oft so, Leute steigen zu weit oben ein und dann machen sie zu große Schritte in der Progression. Oder sie steigen am richtigen Punkt ein, aber machen zu große Schritte in der Progression. Also trust the process und slow and steady wins the race und so weiter. Auch das ist jetzt nur was ganz Allgemeines, was vielleicht nicht besonders hilfreich ist, weil du es wahrscheinlich eh schon weißt, wenn du schon sagst, so ja, du tendierst dazu, dann einfach die Schmerzen zu ignorieren und zu viel zu machen. Du hast dir die Antwort auf diesen Teil der Frage schon selber gegeben. So, du weißt, in welchem Muster du bist. Ignorieren und einfach irgendwie mal ballern und dann ist es zu viel. Vielleicht ist es Zeit, dass du Konsequenzen daraus ziehst.
Also ich würde auf jeden Fall...
Gotta move different if you want different.
Definitiv, genau das ist es. Du solltest auf jeden Fall einen Experten oder eine Expertin draufschauen lassen, die dir dann helfen können, eben differently zu moven. Um überhaupt in die Situation zu kommen, dich dann progressiv beladen zu können. Gibt's noch was?
Ja. Es gibt noch eine Frage. Also eine ist extrem lang. Wollen wir die noch angehen? Aber da muss ich wahrscheinlich erstmal eine Viertelstunde vorlesen. Ich glaube, alle anderen, warte, da. Die haben wir. Aber wir haben noch eine, die ist ein bisschen kürzer. Moin, moin. Ich habe bei meiner, der André fragt, Shoutout. Moin, moin. Ich habe bei meiner Schwester im Farmer's Walk gesehen, dass die rechte Schulter extrem höher ist wie die linke Schulter. Sehe ich das richtig, dass ein Stück Asymmetrie normal ist? Und wie lässt sich das Ganze biomechanisch erklären? Kann das von der Hüfte kommen oder muss man die Kette weiter nach unten betrachten? Vielleicht habt ihr ja ein bis zwei Tipps oder Übungen, um das Ganze wieder in die Normalform zu bringen. Normal in Anführungszeichen. Vielen Dank und beste Grüße aus dem hohen Norden. Macht genau weiter so. Viel aus dem Norden kommt in letzter Zeit hier in den Süden runter. Also ja.
Weil du so schön Hochdeutsch sprichst wahrscheinlich.
Bestimmt. Du siehst es vollkommen richtig, dass ein Stück Asymmetrie normal ist. Wir Menschen sind alle asymmetrisch, wir sind asymmetrische Wesen. Und dementsprechend ist ein Stück Asymmetrie immer normal. Und jetzt könnte man ein Thema eröffnen, das ich ja sehr interessant finde. Und du auch, wie ich weiß. Also wie viel Asymmetrie ist normal und wann muss ich vielleicht die Asymmetrie wieder symmetrisieren? Wo es auch keine Antwort drauf gibt. Also es gibt, die Antwort ist da nicht 5. Du darfst 5 Asymmetrie sein und wenn du, sobald du 6 asymmetrisch bist, müssen wir dich auf eine 5 zurückbringen. Also das ist sehr, sehr schwer. Und von daher ist es in solchen Fällen halt auch wie immer sehr individuell und es kommt auf viele Faktoren an. Meine Frage wäre erstmal, schränkt die Asymmetrie deine Schwester ein in irgendwas, was sie machen will? Kann sie wegen der Asymmetrie zum Beispiel einen Sport nicht machen, den sie gerne machen will oder irgendeine Übung im Training machen, die sie gerne machen würde? So, dann wäre für mich schon mal so, okay, dann besteht Handlungsbedarf zum Beispiel, dann schaue ich da genauer hin. Sorgt es für Schmerzen? Hat deine Schwester irgendwie Schmerzen? Stand es da drin?
Stehen nur die Schultern unterschiedlich hoch oder sorry, ich war da gerade nicht.
Es steht nur die rechte Schulter extrem höher als die linke.
Da muss eben auch, was du schon sagst, was ist extrem?
Ist es nur in dieser einen Übung?
Ich wollte nämlich auch gerade fragen. Hätte er auch gesagt, so, wie schwer machst du, also wie schwer ist der Farmer's Walk beladen? Also, oder anders formuliert, belade ihn mal so schwer, dass die Schultern halt nach unten gezogen werden. Also, dass es kein Thema ist, dass man als Kompensation die rechte Schulter nach oben ziehen kann, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, weil das Gewicht schwer genug ist. Dann könnte man sich mal anschauen, ob sich diese Kompensation, diese Asymmetrie irgendwo anders zeigt. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Also wenn das Gewicht schwer genug ist, dann wird so eine Asymmetrie 5 oder Asymmetrie 6 sich einfach nicht zeigen. Da bin ich fest davon überzeugt. Vielleicht wird es so sein, dass man eben eine Schulter höher sieht als die andere, aber wahrscheinlich nicht so mit einer Asymmetrie 5 oder 6.
Vielleicht gibt es auch einfach ein fettes Kraftdefizit, also wenn man es dann schwer genug belädt und man sieht so, okay, die rechte Seite hat einfach viel weniger Kraft als die linke, also da kann sie das Gewicht zum Beispiel nur halb so lange halten wie links, dann verrät ihr das ja auch was. Und dann verrät ihr das auch was drüber, über einen relativ einfachen Ansatz vielleicht, diese Asymmetrie anzugleichen. Auch das wäre noch ein Faktor, der mir jetzt gerade einfällt.
Da geht ja so ein bisschen in meine Argumentation, was ich damit meine, einfach, wenn du es mal schwer genug belädst. Also ist die Griffkraft vielleicht rechts nicht so ausgeprägt und dementsprechend muss der Trapez mehr nach oben ziehen, um quasi irgendwie so dem System Sicherheit zu geben, dass die Hand länger zubleiben kann und so weiter und so fort. Diese ganzen Dinge meine ich damit.
Ja.
Und dann würde ich mir auch einfach mal anschauen, wie ist diese vermeintliche Asymmetrie bei anderen Übungen. Ja. Also steht genau. Die rechte Schulter bei Design höher, also auch zum Beispiel in einem Latzug, auch ein schönes Beispiel, in der Exzentrik von einem Latzug, also wenn die Schultern quasi wieder nach oben gehen, wenn die Arme nach oben gebracht werden, wie verhält sich da die Schulter? Und dann gibt es natürlich so viele Möglichkeiten.
Und dann kann man sich zum Beispiel auch angucken, so ist der Brustkorb einfach nur in seiner Struktur ohne Bewegen jetzt, ist der schon asymmetrisch?
Ja. Und wie asymmetrisch ist er, wenn er das ist?
Weil, das stand, war ja auch drin in der Frage, wie lässt sich die Asymmetrie, die normale Asymmetrie biomechanisch erklären? Erstmal über unsere Struktur, so. Also nicht biomechanisch, sondern anatomisch lässt sich Asymmetrie erklären. Wir haben ein Herz, das links sitzt, wir haben eine Leber, die auf der rechten Seite sitzt, die dazu führt, dass unser Zwerchfell asymmetrisch ist. Und unser Zwerchfell ist ein relativ wichtiger zentraler Muskel in unserem Körper, der sehr, sehr viel bedingt, also von dem sich dann viel ableitet. Und wenn dieser Muskel bei jedem Menschen asymmetrisch ist, dann ist auch irgendwie klar, warum es normal ist, dass wir halt bis zu einem gewissen Maß asymmetrisch sind. Mhm. So, wir haben da alle strukturell gesehen erstmal das gleiche asymmetrische Muster, in dem wir existieren. Und
da kann sich jeder mal den schönen David von Michelangelo vor Augen holen. Der stand da auch nicht, weil der Michelangelo zu ihm gesagt hat, hey David, häng mal ab.
Strike a pose.
Strike a pose und häng mal ab. Sondern er hat ihn halt in seinem natürlichen Habitat nachgebildet. In seiner Asymmetrie dargestellt. Da kann man sehr, sehr viel Schönes sehen, so an diesem David.
Und das ist jetzt quasi die strukturelle Basis der Asymmetrie. Dann kommt natürlich noch eine funktionelle Basis vielleicht dazu. Also gewisse Sportarten werden dazu führen, dass sich unser System asymmetrisch adaptiert. So, ich würde erwarten, dass Speerwerfer, Kugelstoßer oder so halt gewisse Asymmetrien noch verstärkt ausbildet, weil er halt einen asymmetrischen Sport macht, wo halt eine Seite immer ganz anders belastet wird als die andere Seite. Baseball-Pitcher.
Sieht man auch bei Armwrestlern sehr gerne.
Ja, stimmt. Schau dich mal professionelle Armdrücke an, dann wisst ihr, von was wir reden.
Das ist natürlich ein doofes Beispiel, aber ist was ganz anderes.
Und also nicht nur, ich würde es nicht nur in Bewegung mir anschauen, sondern wenn ich so eine sehr, sehr starke Asymmetrie sehe, dann würde ich das schon auch wirklich assessen. Also Dann würde ich mir wahrscheinlich angucken, wie viel Beweglichkeit hat passiv jetzt einfach die rechte Schulter versus die linke Schulter. Gibt es da extreme Einschränkungen in irgendeine Richtung? Und das verrät mir dann auch wieder mehr über das große Ganze. Also von daher, ich muss immer wieder zur Frage zurückkommen. Tipps oder Übungen, um das Ganze wieder in die Normalform zu bringen, also eben sowas wie eine Normalform, deswegen hast du es ja auch richtigerweise in Anführungszeichen gesetzt, gibt es da irgendwie nicht. Und eben die Frage ist, sorgt diese Asymmetrie für irgendwelche Probleme?
Das ist das, was, weil es steht ja mitnichten da drin, oder?
Steht nicht drin, nee, steht nichts drin von wegen, tut dir weh oder so.
Ja.
Aber eben, das ist schon mal, wenn es Schmerzen gibt, wenn es Probleme gibt, wenn es Einschränkungen gibt, dann habe ich einen Grund zu sagen, okay, die Asymmetrie ist vielleicht zu viel und würde ich mich vielleicht drum kümmern.
Vielleicht könnte ja auch so sein, dass du den Farmer's Walk deiner Schwester immer wahrnimmst, also ich gehe jetzt gerade nur davon aus, wie wir Farmer's Walk immer trainiert haben, quasi auf einer Rundbahn. Wenn du also quasi immer an der gleichen Position sitzt auf der Bank und deine Schwester immer siehst, wie sie quasi die Kurve nach links nimmt, dann wirst du wahrscheinlich dementsprechend immer eine höhere Schulter sehen. Aufgrund der Richtung, in die deine Schwester gehen muss. So. Think about this also, ist natürlich jetzt ein blöder Spaß und so weiter, also das bitte nicht ernst nehmen oder mir nicht übel nehmen, aber es gibt ja so viele Faktoren, die damit reinspielen.
Genau, das zeigt ja nur, dass es halt einfach wie immer viele Faktoren gibt.
Weil ich kann mich nämlich wirklich genau an diese Bilder erinnern, weil wir haben quasi unsere Farmers Walks immer eben an einer Stelle bei uns hinterm Gym trainiert oder halt praktiziert. Und da war das immer so ein Thema, dass wenn du natürlich links um die Kurve gehst, das wirst du halt automatisch wahrscheinlich die rechte Schulter höher ziehen. Vergesst das aber.
Vergesst es.
Trotzdem, denk darüber nach.
Ja, Tipps über, also wenn es dann so ist, dass wir uns darum kümmern wollen, Tipps über, oder Übungen, schwer. Also der erste allgemeine Tipp ist, trainiere unilaterale Sachen und reziproke Sachen und alternierende Sachen, gerade für den Oberkörper, also jetzt in dem Fall für Schultergürtel. Das ist so Schritt 1 erstmal ganz unspezifisch gesagt, was da auf jeden Fall eine gute Idee ist.
Und Tipp 2, schau dir mal an, wie deine Schwester atmen kann. Also hängt sie vielleicht irgendwo fest in Einatmung, in Ausatmung. Ich würde mal meinen, dass bei Design ist die Asymmetrie eigentlich genau andersrum. Also so die Asymmetrie, die wir mitbringen, theoretisch würde eher bedingen, dass die rechte Schulter wahrscheinlich ein bisschen niedriger steht als die linke und so weiter und so fort. Also ich würde mir eben, was ich vorhin schon gesagt habe, ich würde mir anschauen, wie steht die Schulter ohne Belastung und ich würde mir anschauen, wie steht die Schulter unter anderer Art von Belastung.
In anderen Positionen noch einfach, auf dem Rücken liegend.
Genau, in anderen Positionen und wie kann sie atmen?
Und dann der letzte Teil, der da noch drinsteckt in der Frage ist, kann das von der Hüfte kommen oder muss man die Kette weiter nach unten betrachten? Wir wissen es nicht. Es kann definitiv von der Hüfte kommen, weil eben Brustkorb und Becken sind eine funktionelle Einheit und wenn irgendwo im Becken was passiert, dann wird der Brustkorb drauf reagieren. Und das ist eben so, das ist so, so schwierig. Es ist total sinnvoll zu verstehen, wie unser Körper wirklich funktioniert und wie Dinge zusammenhängen, also wie ein Fuß mit einem Knie interagiert, mit einer Hüfte interagiert und wie ein Becken mit einem Brustkorb interagiert, weil dann kann man bessere Hypothesen zu solchen Dingen aufstellen. Aber hundertprozentig wissen werden wir es nicht, weil in unserem Körper so viele Dinge eine Rolle spielen. Weil es könnte auch sein, dass es vom Kiefer kommt. So, es könnte sein, dass es von den Füßen kommt. Es könnte sein, dass es vom Becken kommt. Es könnte sein, dass es vom Atemmuster kommt. Es könnte sein, dass es vom visuellen System kommt. So, das sind alles Möglichkeiten. Ja, eben, wenn du so schaust wie der Andi gerade, dann kann es schon sein, dass die eine Schulter ein bisschen hochwandert. Also es ist, unser System ist so komplex und die Zusammenhänge sind so komplex, dass es extrem schwierig ist, da jetzt zu sagen so, ja klar kommt es von der Hüfte, ja, kann sein. Vielleicht hat sie einen komischen Biss. Vielleicht führt der dazu, dass sich von oben nach unten die Kette ganz neu organisiert. Vielleicht hatte sie mal vor 5 Jahren, vielleicht ist sie da mal umgeknickt und irgendwas ist in ihrem Fuß passiert und dementsprechend musste sich das System von unten nach oben neu organisieren, eben asymmetrisch neu organisieren. Schwierig. Und irgendwo muss man halt immer anfangen. Das ist dann immer die Sache bei solchen Dingen, weil ansonsten setze ich mir hierher und sage so, ja, das kann alles eine Rolle spielen und dann ist irgendwie niemandem geholfen. Aber der Startpunkt, also eben, wo kann ich dann ansetzen, wo kann ich anfangen? Erstmal so ein bisschen verstehen, wie denn unser Körper tatsächlich funktioniert und wie er sich selbst organisiert und dass er sich ständig selbst organisiert und so weiter. Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung dafür, dass ich eben eine sinnvolle Hypothese aufstellen kann. Und dann kann ich diese Hypothese nehmen, kann die überprüfen mit gewissen Übungen, mit gewissen Trainingsinterventionen. Und dann sehe ich, ob es funktioniert oder nicht funktioniert. Dementsprechend so dieses wissenschaftliche Arbeiten im Training ist total wichtig. Und je mehr Variablen man verstanden hat, je mehr Grundprinzipien man verstanden hat, desto besser kann man diesen Prozess eben voranführen. Hm.
Ja. So technisch sind wir noch gar nicht drauf eingegangen, auf diese Beantwortung der Frage, aber Stichwort Selbstorganisation und alles, everything happens for a reason. So.
Genau, also die rechte Schulter, die hat einen Grund, warum sie höher steht als die linke.
Genau.
Das ist kein Zufall und dementsprechend ist es auch nichts, was wir einfach sehen können und als Dysfunktion abstempeln können. sondern wir müssen sehen, dass es eine Kompensation ist und eine Kompensation ist immer eine notwendige Veränderung.
Auch das ist ein Grundprinzip, wenn man so will, im Verständnis.
Eine notwendige Veränderung slash eine Optimierungsstrategie von unserem Körper.
Auch das lernt man in der MTMT-Methode.
Auch das.
Gut, für mich war es schön.
Ja, hoffentlich hast du trotzdem ein bisschen sinnvollen Input bekommen.
Und nicht nur den Blödsinn von mir mit nach links laufen und so weiter. Also das, ich wollte mich nicht darüber lustig machen, aber es ist definitiv eine Beobachtung, die ich auch schon gemacht habe. So.
Vielleicht hat sie auch einfach strukturell eine fette Skoliose. By the way, da haben wir auch nicht drüber geredet.
Ja, es ist für mich irgendwie so selbstredend gewesen, dass das halt ein Thema sein könnte. So.
Könnte es sein.
Ja.
Also wir hatten jetzt zum Beispiel am Wochenende eine Teilnehmerin hat also eine wirklich krasse Skoliose. Und auch sehr interessant zu sehen, wie die sich dann halt so bewegt in gewissen Bewegungsmustern. Angepasst an ihre Struktur halt.
Voll angepasst und hardcore selbstverantwortlich und badassisch. Also die war einfach tough cookie, die war einfach gut drauf.
Ja, mega.
So. Shoutout. War echt gut.
Die Vibes waren herausragend am Wochenende.
Ja, definitiv. Okay, ich bin weg. Ich bin da mal weg, Leute. Ich komme in 3 Monaten wieder.
Ja, er ist wirklich weg.
Vielleicht.
Also schreibt bitte alle in die Kommentare, wünscht ihm da eine gute Reise und dass er auch wiederkommt, damit er in 3 Monaten dann wieder hier sitzt und ist er nicht einfach in Thailand irgendwo ein kleines Gym am Strand aufmacht und nie wieder hier ist.
Eher ein Casino oder so.
Oder ein Gym-Casino. Weh, man klaut mir die Idee.
Ja, Gym-Casino-Restaurant.
Oder ein Casino-Gym.
Casino-Gym. Auch geil. Also, bis bald, Leute.
Ja, bis dann. Okay, bye.